Thank you very, very much, Mr. Björling. So now we come to the discussion period. And I would like to ask you to come forward and put your questions and contributions.
So, hallo.
Mein Name ist Stefan Tischer und ich hätte eine Frage an Herrn Björling. Ja, ich werde die Frage in Deutsch stellen. Sie sind ja hier aufgewachsen und werden mich verstehen. Sehr gut. Und zwar, Sie haben ein sehr wunderbares Beispiel aus Ihrer Familie gebracht, wie halt die frühen Jahre bei einem Menschen, also die Kindheit, eben die Grundlage für diese kulturelle und künstlerische Entwicklung darstellen kann. Jetzt bezieht sich meine Frage auf die Situation, die wir jetzt haben mit der Kultur, die jetzt hier in Europa und in dieser Welt halt herrscht, dass die Jugendlichen eben überhaupt keinen Bezug zu dieser klassischen Musik, zu dieser Schönheit haben. An welchem Punkt würden Sie vielleicht persönlich ansetzen, um einfach bei der Jugend, die jetzt halt in diesem Schema, in dieser Kultur, die jetzt vorherrscht, gefangen sind, wie man diese Leute halt aus dieser Situation herausholt, um eben auch andere Kräfte in dieser Jugend zu wecken. Vielen Dank.
Ja, wie soll man die Jugend wecken? Ja, jetzt, ich habe einen Sohn, er ist 14 Jahre alt und er liebt nur diese Spiele, ich weiß, auf Computer. Und er liebt, was heißt es, diese Musik. Rap-Musik. Und natürlich will ich ihn wecken, aber wie macht man das? Wenn alle diese großen Kräfte sind so stark, alle diese Fernsehspiele und alles, was imponiert auf junge Menschen heute, das ist sehr schwer. Aber Sie machen etwas, das ist gut, und Sie verstehen, was Musik und Kunst macht für das Welt und für uns als Menschen. Aber natürlich, es ist schwer, es ist sehr schwer. Und speziell in Schweden jetzt, da ist eine Popkultur, das floriert, und wie soll man machen? Zwischen das zu arbeiten. Ich weiß, ich habe keine Schwarm. Leider.
Ja. Mein Name ist Daniel Buchmann. Ich bin auch hier beim Schiller-Institut dabei, seit 9 Jahren jetzt. Und habe ja auch wie einige andere gestern mitgesungen und mit beigetragen für diese Beethoven-Aufführung. Und bei mir war es sicherlich so, wie bei vielen anderen auch, wenn man zum ersten Mal versucht hat zu singen, ja, hat man gar nicht den richtigen Ton getroffen. Ja? Und man kann es lernen, und das ist dann halt auch Jahre von Arbeit und auch Fleiß, was man da reinstecken muss. Jetzt kam das so ein bisschen so rüber, so bei Ihnen, jemand in der Familie entdeckt sein Talent und der geht raus und boxt sich mit Caruso und, ja, und dann kommt dieses Björling-Quartett und man schafft so eine Dynastie von Tenören. Ja. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Also ich würde vielleicht von Ihnen auch gerne noch hören, irgendwie, wie Sie diese Beziehung sehen zwischen Talent und Fleiß.
Can I answer in English? Yeah. I would like to do that. Of course, I believe that everybody, every human that is born, has a talent for singing. Like the Italians say, singing is just a prolonged speech. So if you just speak and you put some music to it, then it's like this, and then it's singing. And if you look at a little baby that is this big, You know what sounds they can make. All of us that are... I slept maybe 3 hours a night for a year because my son had a powerful voice. So, and I believe everybody is able to sing. The only thing is when they come to school and they hush them down, shh, schweige, nicht so stark. And that's all over. So that after a while, when they grow up and so it's, then they have to learn again if you want to start singing. So talent, I think everybody has a certain talent. Then it comes maybe to find the right pitch and so, that you have to work on. Some people have find it very hard to find the right pitch. And maybe that's something that you inherit. But I think a voice, I think everybody has a voice. And I think that's something we should work on. We should try to work on that with our children. It helps them. It gives them confidence. If you know how to speak and use your voice in a good way, it gives you power. It's fun. It's fun to go up on a stage and talk and sing and do that. Then. But you know, if your voice is, if you're whispering everything and you're saying, "Excuse me, that I exist," almost. So I think. Work on your voice a lot. And that's, I think, and inheritance, for example, I know that you inherit a certain sound. For I know that when I was growing up and I was in my late teens and was at my father's house and I answered the telephone, they said, "Oh, hello, Rolf." They thought I was my father. So, of course, you inherit the sound of a voice. And that's very much what happened with my family here. And it has to do with all the cavities and everything in your head and body. And fortunately, me and my family, everybody got a good gift of that. So I hope that answers your question. Any more?
Hallo, ich bin Arne aus Essen. Und ich habe eine Frage zur klassischen Musik.
Ja.
Und zwar, warum verändert die klassische Musik in dem Moment, wo ich sie höre, meinen Körper? Wieso bin ich glücklich, ohne an eine bestimmte Situation zu denken?
Oh, what will be? Can you... The feelings. Okay. Geht das gut? Ja, okay. There we go. Classical music is, like Antonella said, it's related to your soul. So when you perform and sing on a high level, or music, they play, an orchestra plays or a choir sings, on a high level and intelligent music. Of course, it speaks to your soul. And like rock and roll and pop and a lot of that music, it speaks to you too, but it's more the rhythm. It's more you feel the rhythm and it feels good to feel the rhythm. But classical music is written in a way, it's very, very on a high level. Music is... it's like... What do you call it? We have these science. It's a science. You have the science of medical science, and you have this, and you have that, and you have musical science. And when it's performed on a very high level, it's very, very emotional. It goes right into your soul. I have experienced a couple of times when I'm standing here singing, and I actually leave my body. I move. It moves me so much so I can actually leave my body and see myself standing there singing. That's how powerful music is. And I don't think many other science can do these things. And it communicates directly from my heart to you if I do it the right way. And any artist that is on a higher level can do these things. But, of course, it has a lot to do with the way you learn how to do it and the emotions you put into the song and music yourself. And that's what I think moves you when you hear good music. If it's very well performed, it goes to your soul. Is that okay? Thank you.
Ja, hallo, mein Name ist Xenia. Ich bin auch schon eine Weile beim Schiller-Institut.
Ja.
Deutsch ist okay, oder? Genau, also ich wollte nur kurz sagen, dass es, also bevor ich die Frage stelle, dass das ganze Programm, was ja hier präsentiert wurde, also ob das die Mars-Mission ist, die bemannte oder die klassische Kultur, das ist ja keine neue Ideologie, die die heutige Ideologie einfach ersetzen soll, sondern dass diese ganze Konzept von die Entwicklung des Menschen, die, dass man das Wissen über das Universum vergrößert, diese Streben nach Glückseligkeit, das haben wir ja gestern in dem Wissenschaftspanel gut sehen können, ist nicht nur natürlich für den Menschen, sondern Teil des Universums. Und die heutige Kultur ist also absolut künstlich geschaffen, um wirklich, also mit den Worten von dem Huxley, dass die Leute wirklich ihre Sklaverei zu lieben lernen.
Ja.
Das ist, was die heutige Kultur, was dem zugrunde liegt. Und man merkt das, wenn man eben mit den Menschen spricht, dass es heute ganz normal ist, diese ganzen Kommentare, ja, man kann sowieso nichts machen oder du bist nichts, du kannst nichts machen. Also diese Kommentare, konzentrier dich auf deine eigenen Sachen, deine Karriere, dein Geld und so weiter, und sei nicht kreativ. Ja, denk gar nicht, dass du diese Fähigkeit hast. Und das ist heute, was Eltern ihren Kindern sagen, was Frauen ihren Männern sagen oder andersherum, was Freunde zu Freunden sagen.
Ja.
Und da kann man wirklich sehen, dass es ja nicht die Oligarchie ist, die zu mächtig ist, sondern dass die Menschen selber sich also entwaffnen, wirklich diese Oligarchie zu bekämpfen. Und weil sie eben ihr eigenes Potenzial, ihre eigene Menschlichkeit sich selbst wegnehmen. Und ja, man sieht das auch bei Menschen, die wirklich etwas tun wollen, also die wirklich politisch etwas verändern wollen, dass sie auch diese Schwierigkeiten auftreten, dass sie auch mit dieser Kultur, die nun mal heute herrscht, eben kämpfen und entweder also total emotionslos und hart daran gehen oder zu liberal und so weiter. Und nicht diese Fähigkeit, da ist wirklich diese beiden verschiedenen Naturen in dem Menschen, die Schiller also definiert hat, wirklich zusammenzubringen. Und der Friedrich Schiller meint ja, es ist absolut notwendig, dass man diese, also wie er das genannt hat, diese zwei Naturen des Menschen eben zusammenbringt, damit die Menschheit sich als Ganze weiterentwickeln kann. Und dass man einerseits den Menschen eben liebt für das Potenzial, was in ihm steckt, also nicht wie er jetzt ist, sondern wie er sein könnte, aber auf der anderen Seite wirklich hart ist und fordernd, dass dieses Potenzial rauskommt und dass es entwickelt wird. Und meine eine Frage ist, und die ist besonders auch an Helga gerichtet, aber auch an Sie, also ich würde mich sehr freuen, wie wäre in Zukunft eben eine Gesellschaft organisiert, wenn wir wirklich diesen qualitativen Schritt, der jetzt notwendig ist, wirklich unternehmen? Also wie wäre die soziale Interaktion zwischen Menschen, ja, ob das in der Schule ist, zwischen Freunden und so weiter? Das einerseits, also zwischen den Individuen, aber auch, wie wäre die Kooperation zwischen souveränen Staaten, wie würde das ausschauen? Und in Anbetracht dieser Kriegsgefahr, die momentan herrscht, wie würden in Zukunft die Nation oder die Menschen mit solchen Konflikten umgehen? Oder würden solche Konflikte überhaupt existieren? Das ist meine eine Frage und ich wollte noch ganz kurz was ergänzen. Weil ich denke, dieser Punkt, dass diese Kultur, die wir heute haben, dass das künstlich ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das wirklich bewusst macht. Weil ein anderer Punkt, was auffällt, ist okay, oder? Dann einfach die Frage. Und
deine Frage war?
Diese Frage, wie wird eine Gesellschaft in der Zukunft organisiert sein?
Okay, ja, dann verstehe ich. How will society be organized in the future? It seems, one thing I know is that you here in Germany, you still hold classical music and classical science and everything very highly. What we see is happening in many countries is this well, it's where there were other countries are. I'm talking about art and music now. They're seeking an easy way out. It's hard to learn. It's hard to learn classical music. It's hard to understand it in the beginning. So kids nowadays, young people, they don't want to. They don't like it. If you say I'm an opera singer, they go, they don't like it. So and it's so easy to just turn on the radio and you get the pop music and it goes directly to you in a way. So they seek that, they don't want to study and they don't want to. It's too hard for them to understand. And I think that's the beginning. When they take away music classes in school, and you should see how it looks in Sweden. I was a music teacher for a while, but I couldn't do it because when I came to the school and they showed me the room, it was way down in the basement next to the where they had the heating system, and the piano didn't have all the tangenten and everything, and it was just a mess and dirty down there. Kids didn't want it; they didn't like that. So that's how they treat music. And if you want to teach people music, it's hard today. I know teachers in Sweden, they have to play pop music and they have to do this, but otherwise the kids, they won't come. So it's a way we have to try to start teaching our children. And I think it's very much what they do at home too. If we as parents also try to involve them into this, invite them into this wonderful world, we can do it in simple ways. We can take our children and go to an opera and let them see an opera. We can take them to concerts with an orchestra. We can go to things. But people don't do that. We don't have time nowadays. We go work, and then we just go home and we fix food and we watch TV. That's what we do nowadays. So I think it's very much up to the parents. And if we are good at that, I think there's a future for classical music in this way. I mean, the classical art. So I think that's where we have to start.
Das wäre eigentlich ganz einfach, wenn das, was wir versuchen im Privaten zu machen, die Politik der Regierungen wäre. Das heißt, der Wilhelm von Humboldt war mal für ganz kurze Zeit Bildungsminister in Deutschland und er hatte im Grunde dasselbe Programm wie wir. Das heißt, die Idee, dass um einen schönen Charakter zu entwickeln, einfach bestimmte Wissensgebiete vermittelt werden müssen, weil sie in der Totalität die harmonische Entwicklung der Persönlichkeit produzieren. Und da wäre die Musik ganz, ganz wichtig. Und ich bin absolut überzeugt davon, wenn jedes Kind zum Beispiel spielerisch als Vorgartenkind oder Vorkindergartenkind schon die Möglichkeit hätte, singen zu lernen, spielerisch. Wenn es das Beispiel ist ungeheuer wichtig. Wenn das Beispiel, was Kinder und Jugendliche sehen, nur aus dem Kult der Hässlichkeit stammt. Und ich meine, es ist wirklich jedes Mal, wenn ich denke, das absolute Boden ist erreicht, dann erfinden die noch eine hässlichere Stufe. Wahrscheinlich gibt es nach Lady Gaga schon etwas, was noch viel schrecklicherer ist. Das heißt, es wird bewusst Hässlichkeit eingesetzt, um Menschen ja im Grunde zu degradieren. Jedes junge Mädchen, was Lady Gaga hinterherläuft oder anderen solchen Kunstprodukten, degradiert sich. Und das ist Zweck. Also der Zweck der Oligarchie mit Brot und Spiele im Römischen Reich und immer in anderen Variationen ist, die Menschen emotional zu degradieren, sodass sie das Hässliche wollen. Und damit wären sie versklavt. Und eine gute Regierung, die würde genau das Gegenteil machen. Die würde die besten Künstler der Zeit gewinnen, um einfach ein schönes Beispiel, was die große Kunst in der Seele anrühren kann. Und dann bin ich 100% sicher, und ich weiß es von unserer eigenen Arbeit mit jungen Leuten, dass wer die Süßigkeit der Wahrheit in der großen Kunst mal gekostet hat, der will immer mehr davon. Und wie der Nikolaus von Kues gesagt hat, wer die Süßigkeit der Wahrheit gekostet hat, der wird alle anderen Speisen verachten. Der wird die schönste gebratene Gans aus dem Fenster werfen, den schönsten Schokoladenmus nicht mehr haben wollen, weil er die Schönheit der Kunst und der Wahrheit mehr schätzt. Ja, und ich, also es wäre so einfach. Und ich glaube, wir sind an so einer Phase. Also ich denke über uns nach, wir sind so wie die Mäuse vor der KT-Extinktion. Ja, wir haben schon die Renaissance in uns drin, aber wir sind noch nicht dominierend. Ja, und jetzt sind wir an so einem totalen Bruchstelle in der Geschichte der Menschheit. Und das, was wir repräsentieren im Sinne der Zelebrierung der Kreativität der Menschen als das Eigentliche, was uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet, das wird die nächste Epoche der Menschheit sein. Davon bin ich 100% überzeugt. Also wenn die Menschheit überhaupt überleben wird, dann wird es so sein, wie wir das uns jetzt vorstellen. Und die einzige Frage wird, können wir genügend Menschen mobilisieren, dass sie uns über diese Extinktion irgendwie herüberbringen, dass wir das machen können. Dass wir nicht, es wäre so schade. Also ein Grund, der mich unheimlich mobilisiert oder motiviert, ist, ich will nicht, dass Friedrich Schiller umsonst gedichtet hat. Ich will nicht, dass Beethoven dieses wunderbare Lied Adelaide umsonst geschrieben hat. Das motiviert mich. Das motiviert mich, diese Kriegsgefahr zu bekämpfen. Weil das kann nicht sein. Und ich denke, dass, also, ich habe wirklich festgestellt, dass ob ein Kind kreativ wird, ob es sein Potenzial verwirklichen kann, das hängt immer davon ab, ob es wenigstens eine einzige Person findet, einen Lehrer, einen Elternteil oder einen Freund, einen Bekannten, der diesen göttlichen Funken in ihm anzündet. Und wenn dieser Funke erstmal angezündet ist, dann gibt es fast nichts, was diesen Funken wieder auslöschen kann, weil das ist unsere eigene Identität. Deshalb danke ich Künstlern wie Ihnen, dass Sie zu uns kommen und einfach diese Tradition lebendig halten, weil das ist ganz, ganz kostbar. Also vielen Dank an Sie und an die Musik.
Danke, danke, danke sehr. Danke.
Hallo, mein Name ist Timo und ich würde gerne mal anknüpfen mit der Frage, was ihr denn denkt.
Kann man das abnehmen?
Ab welchem Alter ein Mensch ist, diese Dinge, die wir jetzt gerade sprechen, intellektuell zu erfassen? Helge, du hast gerade mal gesagt, das Problem heute ist, dass Kinder nicht die Chance haben, das in der bestmöglichen Art und Weise zu erfahren, zu erlernen, eben in der Familie wie bei Ihnen, Raimund.
Könnt ihr bitte langsamer und lauter sprechen oder langsamer auf jeden Fall?
Ja, sorry. Du hast schon davon erzählt, Raimund, in deiner Familie funktioniert es leider Gottes auch nicht, aber du versuchst es zumindest. Helga, du hast schon angedeutet, man sollte im frühen Kindesalter anfangen. Der praktische Teil praktisch fängt spielerisch an, das sehr früh. Aber diese intellektuelle Initialzündung, die du ja schon angedeutet hast, was denkst du, in welchem Alter kann man das angehen? Weil ich habe ein Gymnasium besucht, zu der Zeit kann ich nur sagen, ich habe also all diese Dinge auch, man hat mich auch betrogen um diese Chance quasi. Und der Wunsch ist natürlich, das, was bei dir, Raimund, nicht funktioniert hat bisher, ich drücke die Daumen, dass das noch kommen wird, dass es vielleicht bei mir anders läuft. Wann kann man da anfangen? Also mit der intellektuellen Arbeit.
Also ich denke mal, wir haben ein wunderbares Mitglied des Schiller-Institutes, das also über 100 Jahre alt ist, die Amelia, und die der lebende Beweis ist, dass man in jedem Alter, selbst wenn man 80 ist oder 90 oder sogar 100, dass man noch alles machen kann. Das heißt, es ist im Grunde eine Frage, will man das? Es ist eine Frage der moralischen Entscheidung, dass man sagt, ich will jetzt ab sofort mit meinem Leben was Nützliches machen. Und in dem Augenblick, wo man die moralische Entscheidung trifft, das ist wichtig zu wissen, dann wird man das machen. Also es kann mir niemand erzählen, also fast niemand in Europa, vielleicht wenige Leute, aber in Afrika vielleicht oder Indien gibt es vielleicht Leute, die müssen so von der Mühsal des täglichen Erwerbs, des Lebensunterhaltes um eine Mahlzeit am Tag kämpfen, dass sie den Freiraum nicht haben. Da würde ich sagen, okay, wenn jemand in der Situation ist, dann ist es vielleicht objektiv fast unmöglich. Aber niemand in Europa, selbst Leute, die wenig Geld haben oder arm sind, die verschwenden ihre Zeit. Wenn sie die ganzen Stunden von nutzlosem Internet surfen, rumhängen, alle diese Zeit nutzen würden, es ist eine moralische Entscheidung, dass man sagt, ich werde jetzt ab sofort mit meinem Leben etwas dazu beitragen, dass sich die menschliche Gattung weiterentwickelt und dass, wenn ich nicht mehr da bin, ich zumindest etwas beigetragen habe, dass die Menschheit fortgeschritten ist. Und dafür muss ich bestimmte Dinge wissen, weil ich bin der Menschheit von wenig Nutzen, wenn ich nur so ein Pfannkuchen bin, der aus der Pfanne gesprungen ist und der da sitzt, sondern ich muss die Energie und die Liebe zur Menschheit aufbringen, dass ich schön singen lerne oder dass ich dichten lerne oder dass ich Wissenschaft weiterbringe. Und das kann man in jedem Alter anfangen. Und ich glaube, dass das wirklich der absolute Punkt ist, dass man diese Idee, dass man das Vergnügen im Hier und Jetzt sucht, dass man das irgendwann mal über Bord wirft, weil das ist eigentlich die Verlockung. Urlaub machen, Disco gehen, rumhängen, alle diese, ich könnte eine endlose Zahl von sinnlosen Aktivitäten aufzählen, was die Leute den ganzen Tag machen. Und wenn man stattdessen sagt, ich muss aber jetzt wirklich mich selbst in Ordnung bringen, wenn ich das Universum in Ordnung bringen will, dann muss ich mit mir anfangen. Ich muss, Antonella hat das vorhin absolut beschrieben, ich muss mein eigenes Haus, meine eigene Seele, meinen eigenen Geist, ich muss das Ideal haben, eine schöne Seele werden zu wollen. Es gelingt mir vielleicht nicht jeden Tag. Der Schiller hat das in dem wunderbaren Gedicht Das Ideal und das Leben wunderbar dargestellt. Man muss dieses Ideal behalten, immer, immer. Und der Schiller hat gesagt, man muss vor allen Dingen im Alter die Ideale der Jugend hochhalten. Und wenn man das macht, dann hat man es, dann hat man den Schlüssel. Und dann kann man sagen, so, jetzt muss ich dieses Gewissensgebiet dazu nehmen. Jetzt habe ich das errungen, dann muss ich noch dieses dazu nehmen, weil das ist das, was von mir verlangt wird, was ich brauche. Und wenn man so Diener der Menschheit versucht zu sein, dann hat man ein erfülltes Leben. Das ist eigentlich die Botschaft der Unabhängigkeitserklärung, das Recht auf Leben, Freiheit und Glückseligkeit. Glückseligkeit nicht als etwas, was für mich ist, sondern was ich geben kann. Und wenn man diese Entscheidung trifft, dann kann man sein Leben radikal, fundamental, existenziell von einer Sekunde zur anderen ändern.
Ja, und könnt ihr euch noch erinnern, wann es bei euch eben losging, das intellektuelle Verstehen? Das, was bei uns heute in der Ausbildung fehlt in der Schule, diese Herangehensweise, dass man den Menschen den kulturellen, den humanistischen, den agapischen Effekt nahebringt.
Also bei mir kann ich das genau sagen. Ich hatte das Glück, 3 gute Deutschlehrer zu haben, die mir Schiller nahegebracht haben. Und das hat dann so eine gewisse Zeit geschlafen, ne, wo ich wusste, das ist ungeheuer wichtig. Und dann irgendwann habe ich mich dann voll damit beschäftigt. Das war schon innerhalb der Organisation. Ich wusste, da ist ein Bereich, den muss ich unbedingt erschließen. Und das habe ich dann sehr gründlich gemacht. Und damit ist so ein Samen, der in der Schulzeit gelegt wurde, hinterher zu einer ordentlichen Pflanze geworden.
Ja, kann ich bestätigen. Danke.
Ja, hallo. Ich bin Elias, Soziologe. Und meine Frage ist eine politische, aber trotzdem offen zur Beantwortung. Und zwar, wenn es um militärische Interventionen geht. Da ist als Akteur einmal die Politiker involviert. Und zum Zweiten gibt es Verschränkungen also zwischen Politikern und der Waffenindustrie. Und da ist meine Frage, welche Argumente kann man da anbringen, um die Waffenindustrie, einmal die Politik davon zu überzeugen und einmal die Waffenindustrie, die ganze Lobby davon zu überzeugen, dass der Krieg uns also nicht weiterbringt für die Menschheit, weil die Interessen der Politik ist ja einmal Machterhaltung und zum anderen die Reduzierung der Weltbevölkerung. Das sind nicht die Interessen der Waffenindustrie. Also sie können nur profitieren von dem Krieg, solange sie ihre Waffen verkaufen. Und das ist so meine Frage, welches Argument kann man da anbringen und welche Maßnahmen kann man ergreifen, um da irgendwie zur Lösung zu kommen, dass die Waffenindustrie so ein bisschen also aufhört, praktisch Waffen zu liefern, weil das ist eigentlich die Vorbedingung für einen Krieg.
Ja, also ich denke mal, dass die Waffenindustrie nicht der Hebel ist, wo man ansetzen kann oder soll, weil es ist eigentlich nur ein Derivat eines größeren Prozesses. Und ich denke mal, dass das, was wir im Grunde seit einiger Zeit sagen, dass der einzige Ansatzpunkt, wo man im Grunde eine Änderung erbringen kann, ist ein globales Trennbankensystem. Weil in dem Augenblick, wo man sagt, dass im Grunde der Geschäftsbereich, der mit der Realwirtschaft zu tun hat, der muss beschützt werden. Und der ganze spekulative Casino-Überhang von 1,5 oder mehr Quadrillionen, ist jedenfalls ein Haufen Nullen, der muss im Grunde ersatzlos gestrichen werden. Und dann ist natürlich wirklich eine Frage, dass das Kreditsystem dann in die Bresche springen muss, weil das Geld, was dann übrig bleibt, zu wenig ist, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Also braucht man ein Kreditsystem, was dann ganz bewusst Kredite oder Kreditlinien nur an die Bereiche gibt, die zum Beispiel mit der Grundlagenforschung zu tun haben, die zu tun haben mit der großen Kunst, weil das ist auch eine Investition in die Zukunft der Menschheit. Das heißt, man würde Kreditlinien ausschließlich an der zukünftigen Produktivität der Menschheit orientieren. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir wirklich der Meinung sind, dass Russland wirklich noch Arbeit reinstecken muss, weil bisher haben wir keine einzige Äußerung gefunden, dass Russland dieses Problem verstanden hätte, weil zum Beispiel Putin oder Medvedev reden immer noch davon, man muss ausländische Investoren finden, damit all diese fantastischen Programme UMCAR oder bemannte Raumfahrt oder so finanziert werden können. Und das ist falsch, weil dieses Finanzsystem ist so hoffnungslos bankrott. Das heißt, wir haben lange Zeit gesagt, dass das Hyperinflation ist. Inzwischen ist es die Bild-Zeitung, Bild am Sonntag, Europa ertrinkt im Geld, weil die Schleusen sind aufgemacht, es wird Geld gedruckt. Andere Handelsblatt schreibt, EZB ist Gelddruckmaschine geworden. Und da muss der Schnittpunkt kommen. Wenn das nicht gemacht wird, werden alle guten Appelle nichts nützen. Und ich meine, wir haben die ganze Zeit immer gesagt, Amerika muss Glass-Steagall einführen. Aber wenn Amerika nicht Glass-Steagall einführt, ich bin der Meinung, dann müssen wir es in Europa trotzdem machen. Also es hat jetzt gerade eine Konferenz stattgefunden in Frankreich mit führenden Ökonomen, einigen Tausenden. Und da hat der Chef der europäischen Börse, also Euronext, gesagt, ja, die Angloamerikaner werden niemals Glass-Steagall einführen, deshalb muss Europa das machen, von der Börse. Also wir haben ein total offenes Feld und wir sollten wirklich nicht, also es hat sich jetzt verändert, also wir sind in der Zusammenbruchskrise und wir müssen diesen prägnanten Moment, also Herr Schiller hätte das im großen Drama den prägnanten Moment genannt. Diesen Moment müssen wir wirklich ausnutzen, um wirklich die Lage zu verändern. Wenn wir Glass-Steagall haben, Trennbankensystem, dann kann man im Grunde ja nur noch die Dinge befördern, die für die Menschheit, für die fortgesetzte Reproduktion notwendig sind. Nun gut, einige Waffenproduzenten werden vielleicht bankrott gehen, andere kann man dazu gewinnen, dass sie ihre umrüsten, die können auch was anderes produzieren. Aber dieser Moment muss genutzt werden und der ist jetzt. Also ich kann nur noch mal mit allem Nachdruck an alle Teilnehmer hier appellieren, gehen Sie nicht nach dieser Konferenz nach Hause und machen einfach so weiter wie vorher, sondern wir sind in einer absolut existenziellen Leben- oder Todmobilisierung, diese Zivilisation zu retten. Und das müssen wir wirklich ernst nehmen, weil die Tatsache, dass wir am Rande der potenziellen Auslöschung stehen, das ist den 99,9% der Menschen überhaupt nicht klar. Und da müssen Sie alle mithelfen, dass wir das verändern. Und ich bin Optimist, dass es eine Chance gibt, dass wir das schaffen können. Nicht wir alleine, aber wir können ein ganz wichtiger Katalysator sein.
Ja, Veränderung. Danke. Hallo, mein Name ist Amina Thieme aus Hamburg. Und ich wollte dich fragen, angesichts der Eindringlichkeit deines gerade wieder getätigten Appells, ob es vielleicht ein kluger Vorschlag wäre jetzt, wenn die Büso über ihr Netzwerk zu einem Friedensmarsch nach Berlin aufrufen würde.
Ja, ich denke, das ist eine Sache, die man überlegen sollte. Also ich denke mal, wir sollten wirklich mit der Analyse, die wir auch auf dieser Konferenz versucht haben zu präsentieren oder auch in anderen Beiträgen, dass man wirklich versucht, das zu machen. Aber das würde erfordern, man muss eine gewisse Vorarbeit machen, man muss Mitkämpfer gewinnen und dann bin ich absolut dafür. Ich bin der Meinung, diese Vorarbeit ist nötig. Weil es hätte keinen Zweck, wenn wir mit 100 oder 200 Leuten aus ganz Deutschland alleine marschieren, sondern wir müssen eine Mobilisierung machen. Dann bin ich dafür.
Ich grüße alle Konferenzteilnehmer und insbesondere die Organisatoren und danke, dass ich heute als Gast zum ersten Mal auf einer Veranstaltung des Schiller-Instituts anwesend sein durfte, weil ich die verschiedenen Verfolgnisse, die unter Ihrem Firmum vorgestellt wurden, allesamt für sehr verfolgenswert halte, würde ich die Gelegenheit gern nutzen, einen Beitrag zu leisten in Form eines weiteren Denkanstoßes, von dem ich persönlich vollkommen überzeugt bin, dass er zu den wichtigsten Aufgaben gehört, die in unserem Lebensalter überhaupt angefasst werden müssen. Es handelt sich um den Schutz der außerhalb unserer Zivilisation stehenden anderen Zivilisationen, der Urvölker, der Naturvölker, der bedrohten Völker, der randständigen oder an den Rand gedrängten Völker. Sehr langsam erst nehmen internationale gemeinnützige Organisationen Schritt für Schritt Kenntnis und gewinnen und gewinnen sich selbst Teilnahme ab für dieses Problem. Berechnet wird aber inzwischen von verschiedenen Institutionen, sogar universitären, dass wir vor 100 Jahren auf dem Gipfel der kolonialen Unterdrückung des Erdballs wohl noch an die 10.000 verschiedene Sprachen auf der Welt gehabt haben werden. Inzwischen sind es, selbst wenn man das noch unerschlossene innere Papua-Neuguinea schätzungsweise mit einrechnet, bloß noch 3.500 Sprachen auf der ganzen Welt. Und wenn man die Entwicklung der Sprachenzahlen der verschiedenen Weltteile in Kurvendiagrammen verfolgt, muss man feststellen, dass diese Verringerung sich in den letzten 20 Jahren nur noch exponentiell beschleunigt hat. Ich verstehe, dass der Blick der meisten in unserer Zivilisation Aufgewachsenen selbstverständlich auf die Möglichkeiten und auch die technischen Horizonte, die sich aus der Binnengliederung und der Strukturierung, auch der geistigen, begrifflichen Strukturierung unserer eigenen Kultur ergeben, gerichtet sind. Als da wären Erschließung von Himmelskörpern, unbewohnter Erdregionen und so weiter. Ich bin aber ganz sicher und persönlich mit voller Seele überzeugt, dass allein der Reichtum der verschiedenen Sprachen selbst von unserer Zivilisation, selbst mit der Rechnerleistung der futuristischsten Computer niemals in der Zukunft jemals wieder würde simuliert werden können. Das ist ein Reichtum von oft unübersetzbaren Blickwinkeln, von Sprache zu Sprache verschieden, der in Jahrhunderttausenden aufgewachsen ist. Und jetzt am Rande des Abgrunds steht. Darauf wollte ich nur aufmerksam machen. Humboldt war ja auch ein großer Sprachforscher. und hat in verschiedenen Aufsätzen nicht nur die Ausbildung und Fortentwicklung des deutschen Bildungs- oder damals preußischen Bildungssystems verfolgt, sondern auch die Aufmerksamkeit der gebildeten Menschheit darauf gerichtet, dass es eine Aufgabe ist, auf der Ebene des Geistigen die Geistigkeit der ganz anderen in einem ebenbürtigen Gespräch überhaupt erst in mühevoller Kleinarbeit, wahrscheinlich von zahllosen Generationen, zu erschließen, um dann langsam auch die Rückstrahlungen dieses Gespräches in unserer eigenen Zivilisation verarbeiten zu können. Auf diese Art der Notwendigkeit einer Selbstbewusstwerdung durch den Dialog mit dem ganz Fremden, das im Moment in Gefahr steht, für immer zu verschwinden, wollte ich hinweisen. Vielleicht finden einige Konferenzteilnehmer diese Frage auch interessant und gehen ihr selbst nach, und vielleicht kann dann diese Richtung des Strebens ein bisschen mehr Gewicht erlangen. Vielen Dank.
Also, der Wilhelm von Humboldt hat, glaube ich, 40 Sprachen gesprochen oder so, was also doch schon eine erstaunliche Leistung war. Und er hat natürlich genau diesen Punkt gemacht, dass im Grunde die andere Sprache ist eine Geometrie. Und indem man praktisch lernt, diese anderen Geometrien zu verstehen, versteht man seine eigene Sprache sehr viel besser. Und er hat vor allen Dingen die Betonung von gewissen Hochsprachen, von deren Blickwinkel man aus das dann betrachten soll, also etwas Sanskrit oder auch das klassische Griechisch. Und eigentlich ist es absolut wahr, weil zum Beispiel es gibt, genauso wie zum Beispiel es in der europäischen Renaissance bestimmte, also individuelle Ausdrucksformen gibt, findet, dass man in anderen Kulturen, also zum Beispiel, was mich immer total fasziniert, ist, wenn man zum Beispiel den Unterschied in der Dichtung und Malerei betrachtet zwischen europäischen verschiedenen Kulturen und zum Beispiel Chinesisch, wo zum Beispiel vollkommen neuere Kunstgattungen sind, etwa die Verbindung von Dichtung und Malerei, die es also in der Form in Europa nicht gibt. Und das finde ich eine der größten Bereicherungen, die einfach eine Dimension dazu bringt. Und ich kann das nur unterstreichen, weil also der größte Horror, der mit der Globalisierung einhergegangen ist, ist diese totale kulturelle oder antikulturelle Gleichschaltung, die eben dazu führt, dass man, wenn man in Shanghai den Fernsehapparat antritt, springt einem eine chinesische Britney Spears entgegen. Tut man das in New Delhi, dann kommt eine indische Britney Spears. Tut man es in Rom, eine italienische Britney Spears, also jeweils Varianten. Und das ist absolut wahr, weil also alles, was zu dieser Vereinheitlichung führt, ist eigentlich gegen die menschliche Kreativität. Umgekehrt, wenn jeder Mensch das Potenzial, was in ihm angelegt ist, entwickeln würde, dann ist im Bereich der Freiheitsgrade eine unendliche Vielfalt möglich. Also ich unterstütze das total.
Hallo, ich arbeite mit dem Schiller-Institut in Dänemark. Meine Frage an dich, Helga, ist eine Frage, die mich seit längerem plagt, nämlich die Frage, was wir hier tun können in Europa, um Obama abzusetzen, weil Amerika nicht verloren gehen darf. Die andere Frage ist, was willst du da, was aus dieser Konferenz herauskommen soll?
Also ich denke mal, dass es wichtig ist, dass wir die Erkenntnisse, die nicht nur wir haben, sondern ja auch viele von den Obama-Fans in Amerika, die ihn gewählt haben oder die am Anfang total mesmerized, die also von diesem Messias-Gedanken da affiziert waren, und die das längst aufgegeben haben, wissen. Das heißt, dass man die gesamte Liste von Dingen, die Obama mit der amerikanischen Verfassung gemacht hat, hier bekannt macht. Weil es gibt also aus Feigheit keine Diskussion darüber. Also damals, als Bush und Cheney da waren. Da gab es eine breite Diskussion, was die schrecklichen Dinge waren, die Bush und Cheney gemacht haben. Und inzwischen gratuliert Cheney Obama, dass er das alles viel besser macht in Talkshows. Und ja. Ich habe also nicht gesehen, dass es in der europäischen Medienlandschaft oder in dem öffentlichen Diskurs irgendwo eine Debatte gegeben hat, was ist die Implikation davon, sondern der Westerwelle hat im Libyen-Krieg noch dankenswerterweise dafür gesorgt, dass Deutschland da nicht mitgemacht hat, während jetzt bei der sogenannten Konferenz der Freunde Syriens in Tunesien ist Westerwelle an erster Stelle und sagt, ja, wir müssen die Opposition von Syrien anerkennen und so. Also man hat es geschafft, auch diesen Westerwelle wahrscheinlich mit im Grunde wirklich einer Kampagne dazu zu kriegen, dass er kapituliert. Und das, selbst wenn wir der letzte aufrechte Mensch sind oder Menschen sind, wir müssen dafür sorgen, dass das nicht passiert. Und ich meine, eigentlich ist vom internationalen Völkerrecht, sind alle diese Sachen Verbrechen. Der Krieg gegen Libyen war ein Verbrechen, der Mord an Gaddafi war ein Verbrechen, der vom Ausland finanzierte, unterstützte Destabilisierung von Syrien ist auch eigentlich ein Akt des Krieges. Und auch Sanktionen in der Form, wie sie gegen Syrien und Iran gemacht werden, sind eigentlich Kriegshandlungen. Und wir müssen es schaffen, dass wir in der Öffentlichkeit mehr Menschen finden. Wenn man sich das mal alles betrachtet, früher gab es eine Bewegung zum Datenschutz. Das ist vollkommen weg. Der gläserne Patient, der gläserne Mensch, Internet, Facebook, Twitter, alles ist jetzt, also die Werteverschiebung, die stattgefunden hat, hat dazu geführt, dass fast alle normalen Kriterien sind weg. Und irgendwie, also das gehört mit zu dem Paradigmawandel, den wir haben müssen, die Souveränität des Menschen und die Souveränität von Nationen muss wieder geschützt werden. Weil wenn das alles einbricht, dann ist im Grunde, ja, das ist im Grunde dann wirklich entweder Weltempire oder Weltkrieg oder beides eben zusammen. Und ich denke mal, dass das Beste, was wir in Europa tun können, ist, dass wir im Grunde über das britische Empire reden, weil Obama ist nur das Instrument der City of London und der Wall Street. Die Wall Street ist nur die amerikanische Dependance der City. Und im Grunde in Deutschland kann man den Begriff britisches Empire überhaupt nicht diskutieren. Das ist so ein Denkverbot, was also vollkommen existiert, aber nicht erst seit heute. Also das geht lange zurück und alle Entwicklungen, die falsch waren in der deutschen Geschichte, hatten immer was mit der Unterschätzung des britischen Empires zu tun. Also zumindest für die letzten 300 Jahre. Zum Beispiel Gneisenau. Gneisenau war blind auf dem Auge mit den Briten. August Bebel hat den Briten geholfen, weil er dachte, er könnte damit den Ersten Weltkrieg verhindern. Das hat eine lange Geschichte, dass die Bedeutung des britischen Empires nicht verstanden wurde. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir machen können. Was wir aus dieser Konferenz erwarten oder hoffen, ist, dass ja im Grunde die Leute wirklich sagen, Mensch, wenn das wirklich so ist und wer es nicht glaubt, der soll es nachprüfen. Also ich will nicht, dass die Leute Sachen glauben. Ich will, dass sie es nachprüfen. Wenn sie das schockierend oder provozierend finden, was wir sagen, dann sollen sie sich die Mühe machen. Gucken sie sich an, wie viel Kriegsmaterial ist im Golf, im östlichen Mittelmeer und ziehen sie ihre eigenen Schlüsse daraus. Niemand bringt so eine Masse von Kriegsgerät, um mal nur so Urlaub zu machen oder ein paar Manöver oder wegen irgendwelchen Rebellen in Syrien. Das ist wirklich der große Aufzug. Und ich kann nur sagen, also für mich ist die Konsequenz, dass also eigentlich Deutschland aus der EU raus muss, aus der NATO raus muss, dass wir ein Überfliegverbot erlassen müssen für irgendwelche militärischen Operationen. Weil sonst, wenn wir das nicht machen, dann sind wir Zielscheibe. Wir sind Zielscheibe. In Wiesbaden, Erbenheim ist das neue US-Hauptquartier. In Ramstein ist das neue Hauptquartier für die European Missile Defense. Im Fall vom Krieg sind das dicke, fette Zielscheiben. Und das müssen wir uns erstmal klar machen. Früher, als die SS-20 Pershing 2 Mittelstreckenrakete da war, Anfang der 80er Jahre, da gab es Hunderttausende von Menschen auf den Straßen, die gesagt haben, wir wollen nicht, weil das war völlig klar, damals mit MAD von der NATO, Mutual Assured Destruction, war völlig klar, wenn es zum Krieg kommt, dann kriegen wir den Erstschlag wahrscheinlich von der Sowjetunion, dann rücken russische Truppen nach Deutschland, dann kriegen wir den Zweitschlag von der NATO. Also wir hätten praktisch null Chance gehabt, in der MAD-Doktrin zu überleben. Das war der Grund, warum mein Ehemann die SDI entwickelt hat, jetzt nicht nur wegen Deutschland, aber halt wegen der ganzen, dem Wahnsinn dieser Doktrin. Und heute ist mit, nur für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, die SDI, Strategic Defense Initiative, das war die Idee, dass man dieses Regime thermonuklearer Waffen abschafft, indem man sie obsolet macht, indem man die Verteidigung zum ersten Mal auf der Basis von Waffensystemen, die auf modernen physischen Prinzipien basieren, obsolet macht und damit die Verteidigung billiger wird als die Offensive. Und wenn damals der SDI-Vorschlag aufgegriffen worden wäre und beide, die USA, die Europa und die Sowjetunion, gemeinsam die SDI entwickelt hätten, dann wäre wahrscheinlich der Kollaps der Sowjetunion nicht so passiert, wie es passiert ist, sondern es hätte eine andere Umstrukturierung gegeben, man hätte die Blöcke auflösen können. Das war ein ganz großer Teil davon, dass man die neuen Technologien, die dann entwickelt worden wären, als Wissenschaftsmotor benutzt hätte für einen massiven Technologietransfer in die Entwicklungsländer. Man hätte aufgehört, Israel als Proxy, als Proxyland für den Westen und Syrien als Proxyland für die Sowjetunion zu benutzen, sondern man hätte gesagt, wir entwickeln alle diese Regionen gemeinsam. Die SDI und vor allen Dingen das Protokoll für die Supermächte, was mein Mann damals geschrieben hat, das wäre eine Revolution gewesen über die Abschaffung der Blöcke. Und es war 8 Monate lang offizielle amerikanische Politik. Präsident Reagan hat im August 1983 nochmal den Vorschlag wiederholt und hat gesagt, der Westen oder die USA werden der Sowjetunion helfen bei der Anwendung dieser neuen Waffensystem, dieser neuen Technologien im zivilen Bereich. Und daraus wird ein Wissenschaftsmotor, der im Grunde die gesamte Produktivität der Wirtschaft so anhebt, dass wir dann mit einem Technologietransfer in die dritte Welt beginnen können. Und jetzt ist dieser selbe Vorschlag in abgewandelter Form, in der Form des Strategic Defense of the Earth, wieder auf der Tagesordnung. Gemacht von, ich glaube, der Erste, der es gesagt hat, war Rogozin. Und das ist doch eine Alternative. Wir müssen auch mit Militärs reden, sagen, warum wird Deutschland nicht einer der Länder, die diese SDE-Initiative mit auf die Tagesordnung setzen. Es gibt Alternativen. Iran kann nur diplomatisch gelöst werden. Jeder, der sagt, es gibt keine diplomatische Lösung mehr, dann sind wir beim Dritten Weltkrieg. Und wir brauchen einfach eine unheimliche Intervention, dass alle diese Linie, dass alle Optionen auf der Tagesordnung sind, das darf nicht auf der Tagesordnung sein. Und da hoffe ich, dass diese Konferenz mithilft, dass wir diese Ideen in alle Poren, es finden in jeder Stadt große Veranstaltungen statt, in Berlin sind jeden Tag 50 Veranstaltungen, in anderen Städten ähnlich auch welche, dass man einfach Institutionen kontaktiert und sagt, wir müssen einfach eine Richtungswandel haben. Und da hoffe ich, dass diese Konferenz mithilft, dass wir das wirklich machen.
Ja. Hello, my name is Johan Sjöstrand. I'm from Sweden. I'm a psychiatrist, and I'm very interested in the connection between mental illness and culture and ideas generally. And I want to give an example that I think can be helpful. Depression is a very common mental illness. I think it's said that about 5% of the human population in a single moment are depressed, more or less, according to certain criteria. If you listen, like in my work, if you listen to a depressed person, they will describe their symptoms, but very often they will come to the point where they say, and the most painful thing is that everything is so meaningless. And often they start crying or show strong emotion at least. Afterwards, when they get well again, this is often totally forgotten. Meaningfulness is not something, oh, life is great because it's so meaningful. Nobody says that. But this says something about human nature, I would say, anyway, that this symptom is so strong in the depressed person. Now, what does that have to do with culture? Well, we live today in a culture, at least outside of this room, which is pessimistic, cultural pessimism. And one of the main parts of this pessimism is that life is meaningless, life is bizarre. There's really nothing you can do except, you know, either actualize yourself if you're an existentialist or just have fun in some other way. So in that sense, we are living culturally in an age of depression. And I believe that that is very much the modernistic culture that we still have since Nietzsche, or, you know, for 100 years or so, that has been induced, it has been willfully induced upon the population using such a thing. It is a wonder that not more people are depressed. That also says something about human nature. Because go out there and, you know, go to your theater, whatever, go to the opera even. You can close your eyes, that usually helps.
Well, I'll tell you one thing, many of us as opera singers and musicians are very depressed. That's true. A lot of musicians and singers are depressed. Yeah. And we use our depression to... in our singing, to give it expression.
Right.
Yeah.
But there are other things to express
so
also.
Depression right. Can be very helpful too.
Yes. And I think it can, at least if you use it in the right way, it can. Yes, of course. Yeah. But that is actually what I want to get to. We are living in an age of depression, but there is hope. Because somehow people are resistant. But it means that the culture we're living in is anti-human. Because it is going against the grain of what it is to, you know, be mentally healthy.
Of course. And no wonder with all this information we get from, I mean, whatever happens in the world, we get it right away in our TVs and our radios and everywhere. So of course, we're more aware of what's happening around us nowadays. So maybe that's a factor too.
Thank you.
Well, yeah. Well, I think that is why it is really important to focus our efforts on the topic of our conference, which says securing mankind's future, which is really to focus on the common aims of mankind. Because this question of, well, where are we going? You know, the question of the future, the definition of the missions, the next steps in the development of the universe, because that is something on the level on which everybody can participate and where we absolutely need the social interaction of people to make it possible. Because everybody, That's the beauty about mankind, that you have the individual, that you have the individual talents, that everybody can really develop his or her talents to contribute to bring this higher purpose about and to really create this kind of everlasting contribution, which will be there even if you die as a person. So this sense, I think the sense of the mission to work on that, to work together, instead of all, you know, if you look around, you very often have this idea of there are all these little stars circling around themselves, you know, they are all shining sort of, but they are sort of lost in time and space. And that is absolutely unnecessary. So we really have to, you know, bring the universal the organization of the universe, which is going in the direction of negentropy or anti-entropy on higher levels, that we make this a conscious principle for the organization of our social life and of the life of our societies.
Ich möchte gerne noch hinzufügen, also ich bin natürlich kein Experte, Psychologe oder Psychiater oder so, aber meine Erkenntnis ist, dass Depression unterdrückte Wut ist. Das heißt, die Emotion von Ärger, von Wut, die sich nicht ausdrücken kann, wird unterdrückt und dann wird die Person deprimiert. Das heißt, wenn zum Beispiel das Gefühl ist, es gibt keine Zukunft oder die Gesellschaft ist schlecht oder der Mensch ist schlecht oder erscheint mir schlecht, wenn die Menschen irgendwie das nicht verarbeiten können, dann wird aus der Wut Depression. Und ich habe, also wirklich die Summe meiner gesamten Erfahrungen ist, dass die beste Weise gegen Depression ist, dass man diese unterdrückte Wut kanalisiert auf die Ursache, woher das kommt. Und das wirkt befreiend. Also zum Beispiel, wir haben heute gehört das Lied An die Musik. Ne? Und das ist wirklich wahr. Also wenn man diese Emotionalität haben kann, dass man sagt, du schöne Kunst, ich danke dir dafür. Also jeder, der das mal erfahren hat, welche unglaubliche Reichtumsquelle in der klassischen Musik liegt, der weiß, dass dieses Lied ist eine Danksagung an ein unglaubliches Geschenk. Und warum haben die Leute diese Kraftquelle nicht? Und dann muss man zur Frankfurter Schule kommen. Adorno, der gesagt hat, ich muss die Leute überzeugen, dass der Schnee schwarz ist, dass die ganze klassische Musik schlecht ist, dass die ganze moderne Musik viel besser ist. Und ja, dann kam der Kongress für kulturelle Freiheit. Das war eine ganz bewusste massenpsychologische Kriegsführung oder kulturelle Kriegsführung von den Kräften des US State Department und britischen Empires, die gesagt haben, wir müssen die Menschen von der Wurzel der klassischen Musik abtrennen. Und das hat man wirklich, also ich kann nur empfehlen, es gibt so ein Buch über die Rolle des Congress of Cultural Freedom, das aufgedeckt hat, wie dieser Propagandafeldzug, die haben auf dem Höhepunkt in den 60er Jahren 120 Kulturzeitschriften kontrolliert. Es gab in Europa kein Konzert, was nicht irgendwie von denen organisiert war. Die haben es durchgesetzt, dass man zum Beispiel, wenn man heute in ein klassisches Konzert geht, dann hat man vielleicht einen Mozart und einen Beethoven, aber dann muss man auch Alban Berg oder irgendwelche modernen Komponisten hören. Das heißt, es ist gar nicht mehr die klassische Musik, sondern es ist vermischt. Die Künstler müssen, wenn sie einen Job haben wollen, müssen sie diese Sachen auch singen, sondern verlieren sie ihr Engagement. Das heißt, es war eine ganz bewusste Kriegsführung. Und das ist zum Beispiel auch was in Deutschland vollkommene Tabu ist. Verschwörungstheorie. Das ist natürlich nichts passiert in der Welt ohne Verschwörung. Wenn ich mein persönliches Verschwörungsquote pro Tag nicht erfülle, dann habe ich das Gefühl, ich habe nicht richtig gearbeitet. Nein, das ist wirklich wahr. Weil ohne eine Verschwörung oder man kann auch sagen Absprache oder Plan, den man mit den Leuten bespricht, passiert fast nichts. Und alle Dinge, die an die Wurzeln, was falsch ist, ranrühren, wird als Verschwörung abgetan. Aber es gibt sowas wie, im Englischen gibt es diesen Begriff Social Engineering. Dafür habe ich noch keine deutsche Übersetzung gefunden. Was damit gemeint ist, dass man durch PR-Kampagnen also bestimmte Inhalte so verkauft, dass die Leute das schließlich glauben. Man kann also durch Social Engineering die Werteskala ganzer Bevölkerungen pausenlos verändern. Und das, ich meine, der Professor Panarin hat das auch angesprochen in seiner Rede, der Kriegsführung, ist Teil der Kriegsführung. Die Briten waren Meister davon. Die hatten im Zweiten Weltkrieg schwarze Propaganda, graue Propaganda und weiße Propaganda und haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg diesen Begriff entwickelt, to outgöbbel Goebbels. Zu studieren, wie der goebbelsche Propagandaapparat funktioniert hat und es zu perfektionieren. Und das ist das Problem mit den Medien, dass die das wirklich tun. Und nochmal zu dem Punkt der Depression, wenn man anstatt dass man sagt, ja, ich streiche meine Segeln und ist alles so schrecklich und ich gewöhne mich daran, wenn man seinen analytischen Verstand benutzt und rausfindet, wo ist die Quelle dessen, warum es mir so schlecht geht. Und dann sagt, ich werde meine eigene Energie da rein richten, die Menschheit, mich selber von diesen Sachen zu befreien, dann kann aus dieser Depression eine unglaubliche Energie entstehen. Man wird quasi befreit. Das ist also, ich will jetzt nicht einen endlosen Vortrag machen, aber das ist der Unterschied zwischen Friedrich Schiller und der Schule der Psychologie, die aus ihm entstanden ist, nämlich Herbart, der dann bei Riemann fortgesetzt worden ist, wo die Idee ist, dass man ein Neurose oder ein Krankheitszustand erkennt, ihn versteht und dann auf einer höheren Ebene überwindet. Im Unterschied zu E.T.H. Hoffmann, der so der Beginn ist von Jung und Freud, also Freud hat sich ganz bewusst auf E.T.H. Hoffmann bezogen als die Anfänge der Psychoanalyse. Und E.T.H. Hoffmann, der berühmte Romantiker, hat ein krankes Bild gehabt. Der ist Irrenanstalten gegangen, so hat man das damals genannt, und hat die krassesten Fälle studiert und hat dann seine ganzen Novellen daraus, die ganze romantische Erzählkunst von E.T.H. Hoffmann waren alles Case Studies, also Krankheitsgeschichten von Leuten aus Irrenanstalten. Und die ganze Schule von Psychoanalyse, die sich dann über Freud, Jung und so weiter entwickelt hat, war eigentlich nicht, dass man die Neurose überwinden soll, sondern dass man sagen muss, ja, sie müssen lernen, mit ihrem Konflikt in der Umwelt klarzukommen. Sie müssen ihre Freunde und Verwandte dazu gewinnen, dass sie sie so akzeptieren, wie sie sind. Dann geht der Konflikt weg. Wenn alle sagen, es ist ganz in Ordnung, dass du ein bisschen eins in der Schüssel hast, das ist vollkommen okay, dann haben sie keinen Konflikt mehr. Und unsere Methode ist genau die gegenteilige. Die Schillerische Tradition sagt, okay, ich habe eine Neurose, oder was auch immer das der Befund ist. Und ich werde jetzt meine Energie verwenden, diesen Zustand selber auf einer höheren Ebene zu überwinden. Also das würde ich nur dazu sagen, weil die Depression ist nicht etwas, gut, es gibt klinische Depressionen, die so schlimm ist, dass das nicht mehr geht und nur noch mit Medikamenten behandelt werden kann. Aber es gibt viele Zwischenstufen. Jeder hat mal eine depressive Anwandlung. Jeder Mensch, der nicht vollkommen verrückt ist, der muss depressiv werden, wenn er diese Welt anguckt. Die Frage ist, ob man dann in diesem Zustand bleibt oder ob man sagt, nein, ich werde meine Energie einsetzen, genau diesen Zustand zu verändern. Also das wollte ich nur, ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen, aber das ist das, was ich dazu sagen würde.
Ja. Okay, let me just say we have 15 minutes left, so please be short so that we can take the rest of the questions and that we can have an answer to it. But it's 15 minutes more.
Okay. Now, yesterday I briefed on the breakthrough of the Cheminade campaign in France. And everybody was very happy, but you should not get the idea somehow, well, this is France, you know, we can do it in France, but we can't do it here in Germany, because Germany, you know, there's the wars, there's a history, et cetera. so it's not possible here. So we should not have this idea at all, because in reality, it's the moment which is now very, very important and where we can do things. France is a very corrupt country. In this same 1995 election where I showed you the pictures yesterday, the Constitutional Court, the highest court of the nation, accepted the campaign accounts of one of the candidates who had put more than 10 million francs in cash from kickbacks of weapons contracts into his campaign. So that's the corruption that we have there. There's corruption in Italy. There's corruption everywhere. So, and yet, you know, Claudio Giudici is doing what he's doing. Jacques Cheminade is doing what he's doing. So it's really the moment where we have to go forth now. And there, you have to absolutely take in what Helga said in the beginning. To do this, to change, you have to really take in the hideousness of what will happen if we don't act and accept this suffering, because it's very, very hard. De Gaulle used to say it, the responsibility of power or of authority is very, very hard. But you have to do it in order to get the kind of sublime emotion that you need to really change things around and to move. And once you do that, of course, you have the ideas, you know, that Helga has been developing throughout and others have been developing here in the last 2 days. But you also have to work, to really work. You know, and professionals in different fields who never thought that they would have to go into politics, you know, have to jump in because, you know, the house is on fire, quite simply. And by work, I mean really high energy density work. Like, you know, 3 times a week, every day. You know, do the kinds of things that we did for the Cheminade campaign. Just to give you an idea, since October 2010, 20 to 25,000 mayors were contacted by a group of, you know, 12, 13 people. Out of those people, 2,500 were visited, and there was exchanges and meetings with them. And Jacques Cheminade himself, who is 70, you know, met 150 mayors himself. So high density energy is put to work to really solve this question. Yeah.
I would like to continue discussion about depression because in Russia we have a very dangerous tendency. During the last 2 weeks, every day, we have one or two suicide of young children of 14, 15 years old. Mm-hmm. Every day. And according to the classical culture, the state of the Russian television is hopeless. Hopeless because, and it looks like it is purpose intended to only to laugh the some shows and pop music, only one channel culture more or less introduces something like classical culture. All the best movies are shown in the time 1 year, 1 hour in the morning. Everything, other times it is westerns and shows. And only way I see it is to strengthen the family, because the parents lost the contact with their children. This is a burden of everyday life. They have no time to speak with children. We have daughter 15 years old, and we try to talk with her every day to ask what happened, because we see the danger of this situation. And this is what happens now.
I just would like to say that you know, maybe with the new presidency in Russia, the memory of counterintelligence will become a little bit stronger. And you know, then you know, maybe there is the recognition that the enemy is sitting in your living room in the form of the TV set, and people just take a little hammer and get rid of this enemy.
I want to ask a question that Lin, in all of his latest writings, has been saying that the key to unleashing the creativity of humanity is metaphor. So could you please speak about the role of metaphor in securing mankind's future?
Ja, weil, also zum Beispiel Metapher im Bereich der Dichtung ist genau die Qualität des menschlichen Geistes, die eben über die sinnliche Erfahrung hinausführt. Das heißt, wenn die sinnliche Erfahrung oder die Erkenntnis aus der sinnlichen Erfahrung, was die ganze britische Aufklärung eigentlich sagt, das heißt, dass der Mensch durch überhaupt nur Erkenntnis hat durch sinnliche Erfahrung, diese sinnliche Erfahrung akkumuliert und daraus entstehen dann nach Hobbes und Locke und so weiter Ideen. Das sind natürlich keine Ideen, sondern das sind in gewisser Weise so Erfahrungen, die dann sich verhärten. Und das ist im Grunde der Bereich, wo der Mensch vom Tier nicht groß unterschieden ist. Jedes Tier hat verschiedene Erfahrungen, wenn es also nach Pavlovscher Trainierung lernt, wenn ich zu diesem Hebel gehe und da drauf drücke, dann gibt es Futter. Also dann kann man nach einer Weile das Tier, das entwickelt dann schon Speichelproduktion, auch nur wenn gar kein Futter mehr da ist. Also mit anderen Worten, wenn der Mensch nicht über diese Ebene herauskommt, dann ist er vielleicht nur ein intelligenteres Tier. Und die gesamte oligarchische Kontrolle basiert darauf, dass man die Emotionen, die mit dieser sinnlichen Erfahrung zusammenhängen, weil die Sinne sind in gewisser Weise das Instrument, was aber dann subjektiv verarbeitet wird, sind die Emotionen. Das ist der Bereich, wo man manipuliert wird und wo Brot und Spiele und alle diese Dinge funktionieren, den Menschen in diesem Sklavenzustand zu halten. Und wir sagen aber, dass die reale Welt aus universellen Prinzipien besteht in Wissenschaft und Kunst, die man nicht nur mit den Sinneswahrnehmungen erkennen kann, sondern die im Grunde auf einer höheren Ebene von der Vernunft erkennbar sind. Und Herr Schiller sagt eben, dass man die Emotionen auf diese Ebene erziehen muss, damit man dann den ganzheitlichen Menschen hat. Und das Mittel, mit dem das eben möglich ist, ist die Schönheit. Weil die Schönheit nach Schiller der Bereich ist, die Schönheit ist auch mit Sinnen und mit Emotionen zu erfahren, aber sie ist im Grunde gehört auch zum Bereich der Wahrheit, des Guten und der Vernunft. Das heißt, indem man die Sinne, und der Schiller sagt, man muss die Menschen in ihrer Freizeit, wenn sie eigentlich gar nicht so aufpassen mehr, sondern muss man sie in der Freizeit abholen und da im Grunde durch die Schönheit und die Kunst den Menschen auf die höhere Ebene bringen. Und die Metapher ist deshalb wichtig, weil man zum Beispiel, wenn man ein Gedicht schreibt, und ich kann Ihnen nur empfehlen, versuchen Sie mal am Wochenende ein Gedicht zu schreiben. Das ist eine der besten pädagogischen Übungen, weil Sie werden sofort feststellen, dass es nicht so einfach ist, eine Idee nicht in Prosa oder einem platten Prosa-Text zu schreiben, sondern Sie müssen eine Idee haben und diese Idee dann nach klassischen Prinzipien entwickeln, sodass der Sinn dann auf einer höheren Ebene entsteht. Dasselbe passiert im Übrigen mit einer musikalischen Idee, wo auch nach der klassischen Kunst die Durchkomposition diese Idee erschöpft ist und etwas Neues entstanden ist, was nicht in den einzelnen Noten gelegen hat. Und das ist eine Fakultät des Denkens, die zu trainieren, das ist der Schlüssel. Weil wenn man, das ist dasselbe eigentlich wie das Koinzidenzdenken von Nikolaus von Kues. Das heißt, dass man die höhere Ebene findet, von der aus man die Flanke definiert, die aus einem aristotelischen, hoffnungslosen, kontrollierten festen, geschlossenen System rausführt. Wie kann man sich aus einem geschlossenen System auf die höhere Ebene begeben, von der aus man erkennt, dass das geschlossene System falsch ist? Und diese Qualität zu trainieren, dafür ist die Metapher eben wichtig, oder wie der Kepler die Gravitation entdeckt hat, eben durch zwei Sinne, die sich anscheinend widersprechen. Durch das Auge und das Ohr. Beide haben eine andere Perzeption, aber durch die Synthese oder durch die Verbindung von beiden kann die kreative Vernunft eine Lösung finden, die nicht auf der Ebene dieser beiden Ebenen sind. Und deshalb ist also zum Beispiel die Beschäftigung mit der klassischen Dichtung ungeheuer wichtig. Also die Musik ist natürlich direkt zu den Emotionen, aber die Beschäftigung mit klassischen Gedichten, Pushkin, Schiller, andere, Petrarca, oder Shakespeare, da kann man im Grunde studieren, was hat der Dichter gemacht, dass der Inhalt oder der Gehalt des Gedichtes nicht in dem Prosatext liegt. Und das ist eine ganz, deshalb habe ich so betont die Bedeutung von lyrischen Gedichten, weil lyrische Gedichte sind ganz zarte Dinge. Das ist so, wenn die Seele so ganz zarte Abdrücke macht. Der Herr Mörike hat dieses wunderschöne Gedicht geschrieben über des Vogels Tritt im Schnee. Das ist so eine Zeile. Das ist für mich so ein Bild. Der Vogel, der seinen Tritt im Schnee hinterlässt. Das ist ganz zart. Und diese Zartheit, das ist auch fast weg. Alles ist laut, Punk, und diese Zartheit der Seele, das ist der Bereich, wo so kleine Pflanzen der Kreativität so ganz klein anfangen zu wachsen. Und diese Zartheit der Seele zu entwickeln, das ist ungeheuer wichtig. Warum auch das deutsche Lied so ungeheuer wichtig ist. Also ich meine natürlich, das hat man gestern gesehen, die Macht des Schicksals, die Malediktione, das hat Power. Boah, jeder sitzt da, auch wenn man den Text gar nicht versteht, man fühlt sich sofort von dieser Malediktion in den Bann gezogen. Das ist ungeheuer gut und fantastisch. Aber daneben hat das Kunstlied auch seine Bedeutung, weil der Lin nicht umsonst gesagt hat, dass das deutsche Lied der Rosettenstein ist, mit dem man den Zugang findet zur Dichtung und zur Musik. Weil der Rosettenstein war ja bekanntermaßen dieser Stein, wo drei Sprachen nebeneinander waren, die Hieroglyphen und noch zwei andere Sprachen. Und die hat man jahrelang oder Jahrzehnte, Hunderte lang nicht entziffern können. Und erst nachdem man diesen Stein gefunden hat, wo man drei verschiedene Sprachen gegeneinander messen konnte, die ganz anders funktioniert haben, das ist auch eine Art von Metapher, dass man drei vollkommen verschiedene Bereiche, dann plötzlich wird das der Schlüssel zur Erkenntnis. Und so ist das deutsche Lied der Rosettenstein, weil man das Gedicht kennt, man kann das Gedicht interpretieren, man kann es verstehen. Und dann ein guter Komponist wie Schubert oder Schumann oder Beethoven, die schaffen durch ihre Komposition, die eben nicht nur dem Text folgt. Das war ja die berühmte Auseinandersetzung zwischen Schiller und Goethe, wo der Goethe immer nur diesen Reinhardt wollte als Komponisten, weil der Reinhardt hat einfach nur das unterstrichen, was der Goethe komponiert hat. Und Goethe konnte den Schubert überhaupt nicht leiden, weil der Schubert hat einfach alles vollkommen verändert und da was vollkommen Neues draus gemacht, was natürlich viel besser ist. Also das zum Beispiel das Gretchen am Spinnrad, ein wunderbares Gedicht von Goethe. Aber was hat der Schubert daraus gemacht? Das ist unglaublich. Gehen Sie nach Hause, hören Sie mal Gretchen am Spinnrad. Das ist Power, totale Power. Und da kann man diese Metapher, diese Wirkung der Metapher absolut studieren. Und das ist alles transparent. Das ist nicht mystisch. Es erfordert genauso Arbeit wie die Erkenntnis von wissenschaftlichen Prinzipien. Genauso kann man die klassische Kunst, die klassische Musik, die klassische Dichtung auch erschließen als Quelle der Kraft für die eigene Seele.
So we will now take the last two questions together, and then Helga is going to answer them as a concluding statement.
Also ich habe eine Frage, und zwar: Warum haben viele Menschen auf der Welt ein Problem? Man trifft Entscheidungen und blickt nicht zurück. Warum?
Okay, second.
Also ich habe eine kurze Frage, und zwar: Wie ist es für uns oder überhaupt zu ermöglichen, dass man den Menschen in Afrika hilft oder helfen kann? Weil ich bin der Meinung, der festen Überzeugung, dass 10 Menschen auf diesem Planeten das könnten und die wären danach nicht arm.
Ja, also ich denke mal, dass Menschen es ist letztlich dieselbe Frage. Das heißt, wenn man den Schlüssel findet, dass man innerbestimmt wird, dann hat man eigentlich den Schlüssel zu beiden, also beiden Fragen oder beiden Problemen. Das Hauptproblem der Gesellschaft heute ist, dass die Menschen außenbestimmt sind. Jeder glaubt Sachen, die in den Medien sind. Die Leute denken eigentlich alle dasselbe, sie ziehen dasselbe an, sie haben dieselbe Mode, sie denken, sie sind so individuell, wenn sie jetzt dieses Kleid kaufen und nicht ein anderes. Aber alles ist massenhaft. Man denkt in Gruppen, man denkt in der sozialen Kaste, in der man gerade ist. Und wenn man das erstmal überwunden hat und feststellt, dass die eigene innere Bestimmung, die eigene Wahrheitsfindung, die eigene Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Kreativität, wie gesagt, nicht als Selbstzweck, sondern weil man was beitragen will. Wenn man das einmal erkannt hat, das ist wirklich, das ist ein Schlüssel, und dann muss man das vervollkommnen. Wenn das passiert, dann kommt dieser Zustand nicht mehr vor. Das ist eigentlich, der Nicolaus von Kues hat den Punkt gemacht, dass Sünde ein Mangel an Entwicklung ist. Und also ich denke das eigentlich auch. Das heißt, es gibt nur ganz wenige Menschen, die unrettbar böse sind. Die haben sich entschlossen, und das gibt es. Also ich würde mal sagen, der Prinz Philipp ist mit Sicherheit in dieser Kategorie. Aber das sind ja nicht die Mehrheit der Menschen, sondern die Mehrheit der Menschen sind eigentlich nur nicht entwickelt genug, dass sie bestimmte Sachen erkennen. Und wir haben natürlich die viel schwierigere Aufgabe, dass wir gegen ein oligarchisches System ankämpfen, das seine ganze Macht darauf basiert, die Leute bewusst in diese Unterdrückung reinzubringen, bewusst am Denken zu hindern. Und ich glaube, in Deutschland haben sie einen besonders guten Job gemacht, weil die Leute hier sind wirklich also mehr verblödet als in anderen Ländern. Und ich sage das als glühende Patriotin. Also ich bin nicht anti-deutsch, wenn ich das sage, sondern ich liebe Deutschland. Ich habe ein Bild von Deutschland, was an der deutschen Klassik orientiert ist. Und da will ich, dass Deutschland wieder hinkommt. Aber die Leute wollen nicht denken hier in diesem Land. Und da muss man die Polemik benutzen. Also Polemik ist wirklich, also das ist eine der Wohltaten einer meiner Deutschlehrerinnen, die gesagt hat, also man muss die Leute polemisch erstmal auf die Palme bringen, damit sie überhaupt anfangen zu denken. Ja, Amelia hat immer gesagt, man muss erstmal den Esel mit so einem Stock vorantreiben, damit er in Bewegung kommt. Das ist mir egal, aber jedenfalls muss diese Polemik erstmal passieren. Und natürlich ist es so, dass also diese 10 Menschen könnten Afrika helfen, aber so wie die im Augenblick Geld drucken, ist ihr Geld sowieso bald nicht mehr sehr viel wert. Und es wird alles wirklich sich ändern. Ich denke mal, wir werden jetzt auf eine Zeit zugehen in den nächsten Wochen und Monaten, wo nichts mehr so bleiben wird, wie es war. Entweder es wird ganz schrecklich oder es wird eine vollkommen neue Option. Und ich bin eigentlich trotz aller realistischen Beobachtungen der Meinung, dass der Schubert mit seinem Frühlingsglauben auch recht hat. Nun muss sich alles wenden, aber zum Bessern.
So with that we conclude our Schiller Institute conference and let's do our part in securing mankind's future. Thank you all.